Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Hoffnungslos und hoffnungslos zerstritten. Die Lage der Bevölkerung in Homs und der Zustand der syrischen Opposition. Nun will Kofi Annan Präsident Assad zu einer Waffenruhe bewegen. Dann schärfere Regeln für Anlageberater. Bei Geldgeschäften sollen die Bankkunden künftig besser vor den Risiken gewarnt werden. Und schließlich, Angelina Jolie will einseitig sein.
People that are looking to say it should be 50-50, it should be equal. I don't understand that. The war wasn't that way. You know, they're looking for a balance that did not exist.
Die Menschen wollen eine halbe-halbe Aufteilung der Schuld, aber so war es nicht, sagt die Hollywood-Diva. Ihr Film über den Bosnienkrieg verbittert die Serben. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der Ort der Konferenz ist kein Zufall. In Tunesien hat der arabische Frühling begonnen. Nun suchen in der Hauptstadt Tunis die europäischen Länder, die USA und die Arabische Liga nach einem Ausweg aus der Syrien-Krise. Der Druck auf das Assad-Regime soll verstärkt werden. Darin sind sich alle einig. Doch wie? Das bleibt unklar. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Das syrische Regime müsse einem sofortigen Waffenstillstand zustimmen, damit den Menschen in Homs und anderen belagerten Städten so schnell wie möglich geholfen werden könne. Diese Forderung hat erste Priorität an der Konferenz in Tunis. Die westlichen und arabischen Staaten, die sich Freunde Syriens nennen, wollen also einerseits das Regime in Damaskus zur Zusammenarbeit zwingen, andererseits es weiter isolieren durch Sanktionen. Das syrische Staatsfernsehen nennt die Teilnehmer in Tunis Feinde der arabischen Welt. Russland und China halten die Konferenz für nicht legitim. Die Spaltung geht auch durch die Opposition. Der syrische Nationalrat, der von der Konferenz möglicherweise offiziell anerkannt wird, repräsentiert nur einen Teil der Opposition und schon gar nicht die schweigende Mehrheit in Syrien. Er verlangt in Tunis offen die Bewaffnung der Rebellentruppe Freie Syrische Armee und drängt immer deutlicher auf eine Militärintervention. Unter dem Schutz der Anonymität haben Vertreter des Nationalrates gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die Rebellen erhielten schon länger von überall her Waffen, auch aus dem Westen. Offiziell wolle die Konferenz sich nur auf die politische Unterstützung der Aufständischen und der Opposition verpflichten, sickert aus Tunis durch. Auch um Russland nicht ganz zu verprellen und dem neuen Sondergesandten für Syrien, dem früheren UNO-Generalsekretär Kofi Annan, eine Chance für eine politische Lösung zu geben. Ein führender Oppositioneller in Damaskus, der nicht nach Tunis reiste, sagte, Syrien wäre zum Spielball ausländischer Mächte. Es gehe niemandem um das Schicksal der syrischen Bevölkerung, sonst würde man den Konflikt nicht noch weiter militarisieren, sondern das Regime und die Aufständischen zu Verhandlungen zwingen. Russland ruft unterdessen ebenfalls zu einer Waffenruhe in Homs auf, da die humanitäre Situation dort dramatisch sei.
Der Konflikt in Syrien, wir kommen darauf zurück in einem Gespräch mit dem Nahost-Experten Volker Pertes. Nach den Nachrichten mit Susan Schmugge.
Serbien und Kosovo haben in ihrem Konflikt einen Kompromiss gefunden. Kosovo soll künftig offiziell an internationalen Verhandlungen teilnehmen dürfen, allerdings ohne, dass Serbien Kosovo als Staat anerkennt. Darauf haben sich Belgrad und Pristina an einem Treffen in Brüssel geeinigt, wie die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton mitteilte. Die beiden Seiten hätten außerdem eine gemeinsame Kontrolle an der Grenze vereinbart. Mit der Einigung erhofft sich Serbien bessere Chancen bei der EU. Nach der Koranverbrennung durch amerikanische Soldaten werden aus Afghanistan auch heute wieder Proteste gemeldet, den vierten Tag in Folge. Mindestens 9 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt, wie Nachrichtenagenturen melden. In der Hauptstadt Kabul hätten sich nach dem Freitagsgebet mehrere hundert Demonstranten versammelt. Ein großes Aufgebot von Sicherheitskräften habe die Menge in Schach gehalten. Nach Einschätzung der IAEA, der Atomenergiebehörde, hat Iran Fortschritte bei der Urananreicherung gemacht. Das Land habe seine Kapazitäten verdreifacht, und zwar für die Anreicherung jenes Urans, das zum Bau von Atomwaffen taugt. Laut einem Bericht der IAEA hat Iran mehr als 100 Kilogramm höher angereichertes Uran hergestellt. Das sei knapp halb so viel wie für einen atomaren Sprengkopf nötig. Inspektoren der Atomenergiebehörde waren bis Mittwoch in Iran. In der Schweiz will die Finanzmarktaufsicht, dass Bankkunden besser geschützt werden. Die FINMA schlägt deshalb Regeln vor für Anlageberater. Beispielsweise sollen sie offenlegen müssen, ob sie Geld von Dritten erhalten, wenn sie ein Finanzprodukt verkaufen. Die Regeln wären verbindlich für Angestellte von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungen. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats will, dass Asylgesuche nicht mehr im Ausland bei den Schweizer Botschaften eingereicht werden können. Auch die Verweigerung von Militärdienst soll nicht mehr als Asylgrund reichen. Und wenn jemand nicht innerhalb 3 Wochen bei den Behörden erscheint, soll sein Gesuch verfallen. Der Entscheid der Nationalratskommission fiel mit 16-8 Stimmen. Die Mobilfunkanlagen in der Schweiz halten die vorgeschriebenen Strahlengrenzwerte ein, das teilt das Bundesamt für Umwelt mit. Es hat in den vergangenen beiden Jahren über 380 Anlagen der Mobilfunkbetreiber Orange, Sunrise, Swisscom und der SBB kontrollieren lassen. Es seien nur bei wenigen Anlagen Mängel festgestellt worden und dabei handle es sich mehrheitlich um kleinere Probleme. Der Kupferverarbeiter Swissmetall braucht mehr Zeit für die Übernahmeverhandlungen. Aus diesem Grund will das Unternehmen die Nachlassstundung um ein halbes Jahr verlängern, bis kommenden September. Swissmetall hatte vergangenen Juli die Produktion im solothurnischen Dornach wegen Liquiditätsproblemen eingestellt. Seither seien mehrere Gespräche mit interessierten Investoren geführt worden, teilt Swissmetall mit. Der Preisüberwacher hat im vergangenen Jahr 2600 Beschwerden behandelt. Das sind rund 600 mehr als im Vorjahr. Die meisten Beschwerden betrafen das Gesundheitswesen. In diesem Jahr will sich Stefan Meyerhans, der Preisüberwacher, vor allem mit dem starken Franken befassen. Insbesondere will er dafür kämpfen, dass die Importeure die Währungsvorteile an die Kunden weitergeben. Im Norden von Mali ist ein Lager der Tuareg beschossen worden. Ein Mädchen starb, fast ein Dutzend Personen wurden verletzt. Laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen handelt es sich bei den Verletzten fast ausschließlich um Frauen und Kinder. Der Konflikt zwischen Tuareg-Nomaden und Regierungstruppen von Mali war vor rund einem Monat neu aufgeflammt. Eine Meldung vom Ski. Der Schweizer Didier Küsch hat den Super-G in Crans-Montana gewonnen. Küsch siegte vor dem Kanadier Jan Judek und dem Österreicher Benjamin Reich. Zweitbester Schweizer wurde Silvan Zurbriggen auf Rang 4. Beat Feuz, der im Gesamtweltcup auf Rang 3 liegt, wurde 20. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der SMI schloss bei 6.184 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones bei 3.005 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2046 gehandelt, der Dollar zu 89,44 Rappen. Die Wetterprognose für morgen Samstag. Im Norden Wolken, im Westen und Süden viel Sonnenschein und die Temperatur im Norden um 8 Grad, im Süden bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Frieden schaffen mit oder ohne Waffen. Die Rebellen und die Freunde Syriens sind sich uneins über den richtigen Weg. Geld vermehren mit oder ohne Risiko. Die FINMA will, dass Anleger künftig besser aufgeklärt werden. Ab in den Süden mit oder ohne zweite Röhre. Vor der Sanierung des Straßentunnels am Gotthard blockieren sich Bund und Kantone gegenseitig. Dann eine göttlich-ketzerische Debatte in Oxford, eine teuflisch abgestürzte Filmpremiere in Belgrad und schließlich gratis, aber erbärmlich die Gesundheitsversorgung in Russland. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Beim Bankrott der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers haben viele Schweizerinnen und Schweizer viel Geld verloren. Auch deshalb, weil die Anlageberater noch Lehman-Papiere verkauften, als die US-Bank schon taumelte. Die Kunden klagten gegen die Banker, die sie schlecht informiert hatten, aber oft ohne Erfolg. Künftig soll es Bankkunden besser ergehen. Die Finanzmarktaufsicht FINMA fordert ein neues Gesetz, das für mehr Transparenz
und gleich lange Spieße für Anleger und Banken sorgen soll. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Für die Schweizer Bankkundinnen und Bankkunden kommen die Vorschläge der Finanzmarktaufsicht eher zu spät als zu früh, erklärt Daniel Fischer. Der Wirtschaftsanwalt vertritt immer wieder Bankkunden, welche sich von Banken bei Geldanlagen falsch behandelt fühlen.
Die Schweiz war im internationalen Vergleich anlageschutzmäßig ein Entwicklungsland und mit diesem Schritt wird doch erheblich aufgeholt.
Denn trotz den Erfahrungen aus der Finanzkrise sind viele Banken bei den Anlageprodukten keineswegs transparenter geworden. Dies hat die Stiftung Konsumentenschutz bei einem sogenannten Mystery Shopping herausgefunden. Mitarbeiter der Stiftung haben sich bei Banken nach Anlagemöglichkeiten erkundigt, mit Resultaten, welche bei Geschäftsführerin Sarah Stalder Empörung auslösten.
Die Unterlagen, die diesen Personen abgegeben wurden, die waren so hochkomplex und zum Teil wirklich unverständlich, zum Teil überhaupt nicht auf die Fragestellung bezogen. Also die Leute, die werden einfach überschwemmt mit unnützem Informationsmaterial.
Und das noch 4 Jahre nach dem Fall Lehman Brothers. Damit soll nun Schluss sein. Die FINMA fordert für jedes Finanzprodukt, das eine Bank, ein Vermögensverwalter oder eine Versicherung anbietet, einfache, klare Beschreibungen, sagt FINMA-Direktor Patrick Raflaub. Die Anlageberater sollen den Kunden zudem nur noch Produkte verkaufen dürfen, die für deren Lebenssituation angemessen sind.
Wenn ein junger Lehrling eine Lebensversicherungspolice mit Todesfallschutz abschließt, der Verkäufer aber eigentlich wissen muss oder weiß, dass dieser Lehrling keine Hinterbliebenen hat, keine Personen, für die er verantwortlich ist, dann ist das sicher ein wenig geeignetes Produkt für diese Person in dieser Lebensphase.
Außerdem muss der Anlageberater künftig dokumentieren, was er mit dem Kunden genau besprochen hat. Und alle Berater müssen eine Prüfung ablegen, um überhaupt Anlageprodukte verkaufen zu dürfen. Die Schweizerische Bankiervereinigung stellt sich nicht prinzipiell gegen den FINMA-Vorschlag. Denn Regeln, an die sich auch alle unabhängigen Vermögensverwalter halten müssen, seien für das Image der Branche gut, lässt Geschäftsleitungsmitglied Renate Schwob durchblicken. Nicht einverstanden ist Schwob aber damit, dass die FINMA alle Kunden gleich einstuft.
Es gibt auch Privatkunden, die am Markt durchaus mit institutionellen Ansprüchen auftreten. Und die brauchen nicht die gleiche Aufklärung, nicht die gleiche Information, wie eben derjenige, der normalerweise ein Sparkonto hat und den Kassenobligationen anlegt.
Darüber wird noch debattiert werden, wenn das von der FINMA geforderte Finanzdienstleistungsgesetz dereinst im Parlament behandelt wird. Konsumentenschützerin Stalder und Opferanwalt Fischer fordern, dass dies nun möglichst rasch geschieht. Denn die Schweiz müsse keineswegs von Null beginnen. Man könne sich viel aus den Regelungen abschauen, die in den europäischen Nachbarländern bereits mit Erfolg angewendet würden.
Philipp Mayer berichtete. Er kommt langsam in die Jahre und deshalb muss der Gotthardstraßentunnel dringend saniert werden. Fragt sich nur, was während der Umbauzeit dann mit dem Nord-Süd-Verkehr passieren soll. Genau dieses Problem muss der Bundesrat nächstens lösen und es sorgt schon im Vorfeld für rote Köpfe. Heute haben sich die Vertreter der 4 Gotthard-Kantone mit Verkehrsministerin Doris Leuthard getroffen. Ich habe Alexander Grass gefragt, was denn dabei herausgekommen sei.
Ich habe 3 Schlagzeilen mitgenommen. Neu ist jetzt mal, dass die Kantone Tessin und Uri das Land nicht hergeben wollen für die Lastwagenterminals im Kanton Uri und im Tessin. Die sind wichtig. Das waren Schlüsselelemente bei dieser rollenden Landstraße. Auf die hätten die Lastwagen verladen werden sollen während dieser mindestens 900 Tage Vollsperrung. Da gibt's jetzt ein Riesenfragezeichen. Zweitens neu ist der Kantone Tessin, Wallis und Graubünden sind ohne Wenn und Aber für eine zweite Tunnelröhre am Gotthardstraßentunnel. Und drittens neu, bisher haben wir von 1,3 Millionen Lastkraftwagendurchfahrten gesprochen. Jetzt wurde heute ein Worst-Case-Szenario ins Gespräch gebracht. 1,9 Millionen, das ist 3-mal mehr als bei der Alpeninitiative erlaubt.
Das ist ja ganz schwierig. Also wie kann man denn da eine Lösung herbeiführen, wenn die Einschätzungen so auseinanderdriften?
Ja, tatsächlich driftet alles auseinander. Ich habe da jetzt 4 Haltungen ausgemacht, die schwer miteinander vereinbar sind. Nehmen wir zuerst mal das UVEC. Das hat schon sehr weit entwickelte Konzepte, eben diese rollende Landstraße, die die 600.000 Lastwagen quasi auf die Schiene bringen wollen, von Rienecht, das liegt bei Erstfeld, bis nach Piasca durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Das war das zentrale Element im bisherigen Konzept. Der Kanton Uri hat eine Volksabstimmung gehabt das letzte Jahr. Da wurde Nein gesagt zu einer zweiten Tunnelröhre am Gotthard oben. Jetzt sagt Uri, wir wollen, dass die Verlagerungsziele endlich eingehalten werden. Wallis, Graubünden, Tessin wollen die zweite Röhre und die abwesende große Spielerin in dem Ganzen, das ist die Alpeninitiative, die sitzt auf einem Verfassungsartikel, der schlicht nicht eingehalten wird.
Und wie kann denn dieser Knoten jetzt gelöst werden? Oder kann da einfach jetzt der Bund kommen und sagen, wir machen es jetzt so, egal wie groß das die Vorbehalte sind in den einzelnen Kantonen?
Das ist für mich jetzt wirklich die ganz große Frage. Bisher war ja die Planung für diese rollende Landstraße, das ist schon sehr weit entwickelt gewesen. Die Frage ist jetzt wirklich, wie es weitergehen soll, wenn die Standortgemeinden Nein, Danke sagen. Die sollten ja 8 Fußballfelder große Gebiete bekommen, auf denen die Lastwagen geparkt werden, die Motoren laufen. Das Ganze wird auch nachts beleuchtet sein mit Fluchtlichtanlagen. Diese Gemeinden wollen das nicht. Das ist jetzt mal die erste Frage, politisch. Dann haben wir technische Probleme. Die Fachleute heute haben offenbar erklärt, dass es noch ganz große Unsicherheiten gibt. Viele, viele Unbekannte. Die Vertreter der Tessiner Regierung haben am Abschluss der Sitzung erklärt mit Stolz, dass jetzt endlich geschafft sei, dass diese zweite Röhre in die Evaluation voll aufgenommen würde vom Bundesrat. Das heißt, es ist alles offener denn je, denn bisher war diese zweite Röhre nicht in der Auswahl. Man sprach nur von verschiedenen Sanierungsvarianten, aber die zweite Röhre war nicht im Gespräch.
Drängt denn die Zeit nicht sehr? Also ich habe mal gehört, spätestens 2020 sollte mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Da kann man sich ja nicht endlos im Kreis drehen.
Genau so ist es. Wir sind jetzt im 2012. Schon jetzt, wenn Sie diese Verladeanlagen in Biasca und Rinecht erstellen wollten bis zu diesem Datum, dann müssten Sie Planauflagen machen. Man müsste das möglicherweise auch durch eine Volksabstimmung bringen. Da sind 8 Jahre einfach wirklich irrsinnig knapp. Die Bundesrätin Leuthard, die will in der ersten Hälfte dieses Jahres ein Konzept in den Bundesrat bringen, was da jetzt weiterlaufen soll, denn der Tunnel leidet unter dem Verkehr, unter den Abgasen. Es muss etwas geschehen und eigentlich, als ob es dann nicht schon genug schwierig wäre, wenn man jetzt die Sache hinausschiebt, dann müsste der Tunnel so zwischendurch saniert werden, dass er weiter benutzt werden kann, wenn wir das mal sagen 10 Jahre. Das kostet wieder 250 Millionen plus und dann kommen die Kosten der Sanierung immer näher an den Neubau heran. Also die Geschichte wird immer schwieriger, die zweite Röhre erscheint immer attraktiver und völlig unklar ist nach wie vor die Frage mit dem Alpenschutzartikel.
Ganz kurz noch, wann muss denn der Bundesrat jetzt Nägel mit Köpfen machen? Wann muss er entscheiden, welche Variante das er bevorzugt?
Er müsste dies unbedingt dieses Jahr noch machen. Das steht in allen Planspielen. Bundesrätin Leuthard, ich habe es gesagt, spricht von der ersten Hälfte. Ich habe gehört, April, Mai könnte ein Datum sein, an dem der Bundesrat sein Konzept vorlegt.
Das waren Informationen von Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Nun also Kofi Annan. Der Friedensnobelpreisträger soll im Namen der UNO und der Arabischen Liga versuchen, die Gewalt in Syrien zu stoppen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen. Auch heute nahm die Armee die Rebellenhochburg Homs unter Beschuss und wieder gab es Tote. Unterdessen trafen sich in Tunis Vertreter aus über 60 Staaten, um ihrerseits auszuloten, wie der Opposition gegen Präsident Assad am besten zu helfen sei. Volker Perthes ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und ein ausgewiesener Kenner der arabischen Welt. Ich habe ihn gefragt, an wen sich denn diese Freunde Syriens mit ihrer Solidaritätsbekundung konkret richteten.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Man ist nicht so weit, dass man eine Organisation hätte mit dem syrischen Nationalrat, der schon so weit wäre oder auch so einig wäre, dass man ihn gewissermaßen als Regierung im Exil anerkennen könnte. Es gibt mit dem syrischen Nationalrat zwar eine Organisation, die ein sehr breites Spektrum repräsentiert, aber wir haben natürlich auch konkurrierende Organisationen. Der syrische Nationalrat muss sich also bemühen, vor allem mehr Personen und der Kräfte, die in Syrien selbst in täglichen Auseinandersetzungen mit dem Regime stehen, bei sich zu versammeln, damit er tatsächlich die eine Organisation werden könnte, der die internationale Gemeinschaft das Vertrauen schenkt.
Ein ziemliches Wirrwarr innerhalb der Opposition. Die einzelnen Gruppen, Sie haben es erwähnt, sie misstrauen sich. Weshalb ist es denn so schwierig für die Rebellen, mit einer Stimme zu sprechen?
Naja, erstmal kann man das vielleicht nicht erwarten, dass nach Jahren der Unterdrückung, wo sich eine echte Opposition im Land nicht hat formieren können, nun plötzlich eine ausgebildete Opposition mit Parteien, die auch gelernt hätten, miteinander zu koalieren, entstehen würde. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt auch kein befreites Gebiet in Syrien, wo eine solche Opposition eine Basis aufbauen könnte, wie das etwa beim libyschen Nationalrat der Fall war, der mit Benghazi ja eine funktionierende große Stadt hatte, aus der er sich heraus organisieren konnte. Und so ist es nur relativ natürlich, dass neben allen politischen Spaltungen, die es gibt, tatsächlich auch ganz, ganz schwer ist, zu kommunizieren zwischen den lokalen Protestbewegungen und einer Exilopposition, die zum Teil in Frankreich, zum Teil in Kairo, zum Teil in Deutschland, zum Teil in den USA ansässig ist.
Und dann gibt es natürlich noch den großen Konflikt über die Waffen. Also ein Teil der Opposition verlangt explizit vom Ausland her, dass er unterstützt wird militärisch, und andere lehnen das ausdrücklich ab.
Ja, völlig richtig. Und es gibt, wenn Sie so wollen, einen dritten Teil, der bereits mit Waffen unterwegs ist, entweder mit Waffen, die Deserteure mitgenommen haben aus der Armee, oder auch mit Waffen, die heute aus dem Libanon oder aus dem Irak oder aus Jordanien ins Land hineinströmen. Das ist noch keine Befreiungsarmee, wie wir das in Libyen gehabt haben. Das sind Gruppen, die zunehmend stärker werden von Deserteuren, die aber auch zunehmend eine Agenda haben und sich nicht unbedingt von dem politischen Teil der Protestbewegung kontrollieren oder führen lassen.
Was auffällt, ist, dass dieser Konflikt sich ja auch bei dieser neuen Kontaktgruppe zeigt. Also ein Teil der Länder, zum Beispiel Katar, möchte die Opposition bewaffnen. Die USA sind skeptisch, und es gibt auch andere, die sagen, ja, nicht, im besten Fall Schutzkorridore, humanitäre Korridore.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Frage, was der beste Weg ist, um einen vollen Bürgerkrieg und einen langen Bürgerkrieg zu verhindern und das Ende des Regimes, das so oder so kommen wird, zu beschleunigen. Und da gibt es nicht nur politische, sondern, wenn Sie so wollen, analytische Unterschiede, also Einschätzungsunterschiede darüber, was diesem Ziel hilft. Meine persönliche Meinung ist, dass ein Abgleiten in einen vollen Bürgerkrieg das politische Leben des Regimes eher verlängern würde, als dass es zu einem schnelleren Sturz des Regimes führen würde. Einfach weil es zurzeit das Regime ist, das den vollen Krieg sucht, das ein Stück weit auf moralische Gleichheit bauen könnte, wenn es sich einem bewaffneten Feind gegenüber sieht, während zurzeit die Opposition, die seit einem Jahr weitgehend friedlich, unbewaffnet protestiert, natürlich die große moralische Überlegenheit hat.
Sind wir denn im Moment an einer Art Wegscheide, also Waffen liefern an die Opposition oder wieder das Gespräch, den Dialog suchen mit Assad?
Ich glaube, um den Dialog mit Assad geht es nicht mehr. Der Punkt, an dem man zurückkehren könnte zu einer Normalität mit Assad in Damaskus, der ist, glaube ich, lange vorbei. Kofi Annan, der Sonderbeauftragte, wird nichts anderes tun können, als auch mit der Assad-Regierung zu sprechen, aber über sehr begrenzte Dinge, nämlich den Zugang für humanitäre Missionen und möglicherweise einen Dialog, den die Opposition mit Teilen der derzeitigen Regierung führen können, aber dies sicher nicht in Damaskus, sondern vielleicht am Sitz der Arabischen Liga, sicherlich außerhalb Syriens, weil das Regime seine Legitimität verloren hat.
Die humanitäre Lage für die Bevölkerung in Homs ist offenbar grauenhaft. Wie können denn nun die Vertreter der neuen Kontaktgruppe da helfen?
Nun, das Erste ist tatsächlich hier eine klare internationale Forderung an das existierende Regime in Damaskus zu stellen, zu sagen, es müssen humanitäre Transporte, Versorgung, auch Evakuierungen möglich werden, und die syrische Regierung muss das garantieren. Das ist keine bewaffnete Intervention, von der das Regime immer spricht. Das ist eine humanitäre Hilfe an Menschen, denen es wirklich katastrophal schlecht geht nach wochenlanger Belagerung und Beschießung. Und es ist eine Forderung, der sich letztlich auch Russland und China nicht entziehen können, weil sie gewissermaßen unpolitisch ist. Dafür wird Kofi Annan selbstverständlich auch mit Vertretern des Regimes sprechen müssen. Und sie werden zeigen, ob sie einen solchen Mindeststandard noch bereit sind einzuhalten oder nicht.
Ungeachtet der Gewalt will Präsident Assad am Sonntag über ein Verfassungsreferendum abstimmen lassen. Ist das unter irgendeinem Aspekt sinnvoll?
Für ihn selbst mag das sinnvoll sein, um sich und seinen eigenen Anhängern, von denen er durchaus noch eine ganze Menge hat, zu zeigen, dass man sich einig ist. Aber es ist natürlich eine Groteske, denn ein ganz großer Teil des Landes wird hier nicht nur nicht mitstimmen wollen, sondern auch nicht mitstimmen können. Was es in gewisser Weise zeigt, ist, dass das Regime diese Abstimmung inszeniert, um zu unterscheiden zwischen Teilen des Landes, die mit ihm sind, und Teilen des Landes, die gegen das Regime sind. Und wahrscheinlich ist es dem Regime auch egal, wenn es nur in einzelnen Teilen des Landes diese Abstimmung gibt und man eben zeigt, dass dies die guten, nützlichen Teile aus Sicht des Regimes sind, während man die anderen bekämpfen, notfalls sogar bombardieren kann.
Das waren Auskünfte von Politikprofessor Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist 19 Uhr und fast 26 Minuten, Sie hören Echo der Zeit, und wir fahren weiter mit Liebe in Kriegszeiten, letzten Wahrheiten in England und Kranksein in Russland. Zuerst eine veritable Medienhysterie und jetzt fast kein Publikum. Angelina Jolies Regiedebüt über den Bosnienkrieg schauten sich beim serbischen Filmstart in zwei Belgrader Kinos gestern nur gerade 42 Personen an. Ganz im Gegensatz zur emotionalen Premiere vor einer Woche in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Dort bejubelten 5000 Zuschauer die Regisseurin und die Schauspieler. Ursache dürfte die Einseitigkeit des Films sein, die ihr mehrfach vorgeworfen worden sei, wie Angelina Jolie kürzlich monierte.
People that are looking to say it should be 50-50, it should be equal. I don't understand that. The war wasn't that way. You know, they're looking for a balance that did not exist.
Die Menschen verlangten, dass die Gewalt je hälftiger auf beide Seiten, auf Muslime und Serben, verteilt würde, aber diese Ausgewogenheit habe es nicht gegeben. Nicht nur wegen der Täterrolle, auch sonst wird dem Belgrader Publikum der Gang ins Kino schwer gemacht. Der als antiserbisch verschriene Jolie-Film ist im Nachtprogramm versteckt, muss ohne jede Werbung und Programmhinweise auskommen. Walter Müller hat den Weg ins Belgrader Kino trotzdem gefunden.
Der Kinosaal verdunkelt sich. Zwei uniformierte Polizisten drängen noch schnell herein und setzen sich in die vorderste Reihe. Belgrads Behörden wollen vorbereitet sein für allfällige Hasskundgebungen gegen den Film. Die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer im kleinen Saal lehnen sich jedoch friedlich im Kinosessel zurück. Sie wollen endlich sehen, wovon wochenlang die Rede war. Auf der Leinwand ziehen die grünen Hügel Bosniens vorbei. Erzählt wird die Liebesgeschichte der muslimischen Kunstmalerin Ayla und des serbischen Polizisten Daniel während des Bosnienkrieges 1992 bis 1995. Sie begegnen sich an einem Fest in Sarajevo, können sich aber nicht näher kommen. Eine Bombe explodiert im Festsaal, Tote und Trümmer, der Krieg ist da. Ayla und Daniel begegnen sich Monate später wieder in einem serbischen Militärstützpunkt. Sie ist die Gefangene, er der Polizeioffizier. Während zwei Filmstunden ist das Publikum mit brutalen Vergewaltigungen, Massenerschießungen und Kriegsszenen konfrontiert. Opfer sind die Muslime, Täter die Serben. Nach dem Filmabspann sind die Zuschauer erschöpft und verlassen schnell den Kinosaal. Den Film zu sehen sei für ihn wichtig gewesen, sagt der 29-jährige Miloš, Aktivist einer Belgrader Friedensinitiative. Denn Angelina Jolie zeige den realen Krieg. Es werde auch in Erinnerung gerufen, dass Vergewaltigung eine Kriegstaktik der bosnisch-serbischen Armee gewesen sei. Mehr Mühe mit dem Film hat die angehende Kunsthistorikerin Ana Marjanovic.
My main impression is that it's just a bad movie.
Der Film sei schlecht gemacht, schlechte Dialoge, nicht nachvollziehbar die Liebesgeschichte. Sie selbst sei unvoreingenommen, doch sie könne nicht darüber hinwegsehen, wie einseitig der Film die serbische Seite verteufle, was surreal wirke und den Blick auf gute Ansätze des Filmes verbaue. Beispielsweise, wenn der serbische General, der Muslime, also Bosniaken, hasse und umbringe, im Suff plötzlich ein bosnisches Lied singe. Völlig selbstverständlich. Hier zeige die Regisseurin Verständnis für die ideologischen Verwirrungen auf dem Balkan, meint Anna. Sie wisse und anerkenne aber, dass Serben im Bosnienkrieg diese Gräueltaten begangen hätten. Wenn aber alles Teuflische und alle Schuld am Krieg nur auf die Angehörigen der eigenen Volksgruppe abgeschoben werde, dann wirke das unglaubwürdig und sei schwer zu akzeptieren, stellt Anna nachdenklich fest. Er verlange nicht, dass die Schuld an den Gräueltaten halb-halb aufgeteilt würde, sagt Zoran Cirjaković. Er war während des Bosnienkrieges Übersetzer für ausländische Kriegsreporter und unterrichtet heute künftige Journalisten in Belgrad. Was die Regisseurin zeige, sei im Krieg wirklich passiert, bestätigt Cirjaković. Aber indem sie alle Schuld den Serben auflade, könnten diese sich nicht auf den Film einlassen.
Here you have only, you know, Serbs as beasts.
Die Serben seien die Biester und die Muslime die Opfer. Genauso habe Slobodan Milošević Ende der 80er Jahre die Serben zu Opfern erklärt und alle anderen zu Biestern. Er fürchte dieses einseitige Täter-Opfer-Schema, sagt Zoran Cirjaković. Damals, wie heute, seien damit nur neue Barrikaden zwischen den Nationen aufgebaut und Kriege ausgelöst worden.
Walter Müller aus Belgrad. Gibt es einen Gott? Hat er die Welt erschaffen? Oder hat doch Darwin recht, der mit seiner Evolutionstheorie, dass nämlich die Pflanzenwelt, Tiere und Menschen durch eine natürliche Selektion entstanden sind? Um derart Grundsätzliches ging es gestern Abend an der Elite-Universität zu Oxford und darüber gestritten haben zwei intellektuelle Schwergewichte. Der bekennende Atheist Richard Dawkins, Professor für Evolutionsbiologie, und der anglikanische Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams. Mit philosophischer Exaktheit und missionarischem Eifer kämpften die beiden für ihre Positionen und mit viel britischem Humor. Martin Alliot hat zugehört.
Allein in den letzten Wochen verbot ein Gericht einem englischen Gemeinderat, vor Beginn seiner Amtsgeschäfte zu beten. Gott, sagten die Richter sinngemäß, liege außerhalb des kommunalen Kompetenzbereichs. Und Baronin Varsi, die muslimische Geschäftsführerin der konservativen Partei, hielt eine Brandrede über die Bedeutung der Religion im Gesellschaftsleben. Sie sprach ausgerechnet in Rom. Anlässe genug also, über die Grundfragen der menschlichen Existenz zu debattieren. Gestern in Oxford stellten sich der Evolutionstheoretiker und Vollblut-Darwinist Richard Dawkins und der anglikanische Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, der Herausforderung.
The topic is the nature of human beings and the question of their ultimate origins.
Über die Natur der Menschen und ihre Herkunft lautete das Thema. So hätten auch Reformatoren gestritten. Allein diesmal wurde das Gespräch im Internet übertragen, sodass es, wie der titulare Rektor von Oxford, der ehemalige Gouverneur von Hongkong, Chris Patten, formulierte, auch Australier mitten in der Nacht verfolgen könnten.
We listen to cricket in the middle of the night. They listen to these more important matters, which just shows the difference between Australian culture and British culture.
Engländer hörten mitten in der Nacht Cricket spielen zu, die Australier existenziellen Debatten. Das lasse Rückschlüsse auf das Kulturverständnis zu. Aber Patton war für einmal zu bescheiden. In Oxford funkelte der Geist, bezauberte die Formulierung, entwaffnete der Humor. Der geistliche Williams begann elementar.
Human beings, it seems, are the only bit of the universe we know about that talks about the universe.
Der Mensch sei der einzig bekannte Teil des Universums, der über das Universum selbst rede und dabei einen Anspruch auf Wahrheit erhebe.
And makes claims about truth-telling.
Dawkins konterte mit einer mechanischen Weltsicht.
The laws of physics have conspired to make the collisions of atoms get together to produce nothing that any physicist would have dreamed of, but to produce things like us.
Die Gesetze der Physik hätten sich verschworen, durch die Kollision von Atomen den Menschen hervorzubringen.
Darwin doesn't seem to me to have very much to say that helps with the problem of consciousness, which both philosophically and scientifically remains an enormous area, which I don't see very much advance in the scientific explanation of.
Darwin allerdings, wandte Williams sanft ein, habe nicht viel zu sagen gehabt über das menschliche Bewusstsein und dessen Herkunft.
I agree that that is deeply mysterious. As a materialist, I suppose I'm committed to the view that consciousness is something that emerges from brains, within brains.
Das sei in der Tat rätselhaft, gab Dawkins zu. Er sei verpflichtet, das Hirn als Herkunftsort zu unterstellen, und er erwarte, dass Neurologie und Informatik dereinst Antworten fänden. Dann verstieg er sich zur Behauptung, das Bewusstsein sei eine Illusion. Auf diese offene Flanke zielte der Erzbischof ruchlos.
If consciousness is an illusion, what isn't? I mean, the concept of an illusion presupposes that there is
that's
correct
enough, that's
way of perceiving. And I find that there's a lot of that slippage going on in some of the writing in this area.
Wenn das Bewusstsein eine Illusion sei, was sei dann keine? Dawkins streckte die Waffen und Williams kostete den Punkt mit einer Bemerkung über schlampige Argumente aus. Für ihn, den Gelehrten und Gläubigen, braucht es einen Gott zum Verständnis existenzieller Fragen. Dabei kann er, im Gegensatz zu anderen Vertretern seines Fachs, Wissenschaft und Evolution gut in sein komplexes Weltbild integrieren. Für Dawkins bleibt das rätselhaft.
I'm baffled by the way sophisticated theologians who know perfectly well Adam and Eve never existed still carry on talking about it as though it had some profound wisdom to impart to us.
Er könne nicht verstehen, weshalb kluge Theologen weiter über Adam und Eva redeten, wie wenn es da tiefschürfende Weisheiten gäbe, obwohl sie wüssten, dass das Pärchen nie gelebt habe.
Why would you want to clutter up your worldview with something so messy as a god?
Wer wollte ernsthaft seine Weltsicht verstopfen mit einem unberechenbaren Gott? Darüber, verschiedene Meinungen zu behalten, einigten sich der Materialist und der Metaphysiker höflich und mit größtem Respekt, der englische Geist von seiner besten Seite.
Ohne Wladimir Putin läuft wenig in der russischen Politik, aber jetzt, 10 Tage vor der Präsidentschaftswahl, ist der starke Mann schlicht omnipräsent. Fast täglich äußert er sich im Fernsehen zu allen möglichen Politikbereichen, am liebsten zum öffentlichen Gesundheitswesen. Und das mit gutem Grund. Um die kostenlose russische Gesundheitsversorgung steht es nämlich schlecht, und das kreiden vor allem ältere Wähler Putin und seiner Mannschaft an. Aus Moskau unser Korrespondent Peter Gisling.
Dieses Signet erklingt seit Jahrzehnten jeden Abend quer übers ganze Land. Vremya, die 45-minütige Tagesschau des ersten russischen Fernsehens. Jetzt im Vorfeld der Präsidentenwahl wird den 150 Millionen Bürgerinnen und Bürgern im Land jeden Abend auf den Bildschirmen besonders ausführlich gezeigt, wen Regierungschef und Präsidentschaftskandidat Wladimir Putin in den letzten Stunden besucht, mit wem er konferiert und zu was er sich wie geäußert hat. Da sieht man also Putin bei den Skirennfahren in Sotschi, beim Besuch einer Möbelfabrik oder, wie er ganz zufällig versteht sich, von einer Rentnerin für seine umsichtige Regierungsarbeit gelobt wird. Auffallend in jüngster Zeit, Putin besucht immer wieder Spitäler. Am Mittwoch vergangener Woche beispielsweise ein Krankenhaus in Tatarstan an der Wolga und zuvor eine gut ausgerüstete Krebsklinik für Kinder in Moskau. Regierungschef Putin kümmere sich eben auch höchstpersönlich um diese Klinik, ließ die Sprecherin der Tagesschau die Zuschauer bedeutungsvoll wissen.
Глава правительства посетил в Москве федеральный научно-клинический центр детской онкологии. Владимир Путин лично курирует.
Die Fernsehzuschauer sahen dann Putin vor einem Computertomographen, dann Putin mit der 7-jährigen krebskranken Sonja, die eben eine Chemotherapierunde absolviert hat und nun Putin die Hand reichen darf. Und schließlich, wie Putin im Blitzlichtgewitter der Fotografen, Sonja, falls sie denn gesund wird, zu einem Treffen bei sich einlädt.
Wenn alles normal ist,
Es ist offensichtlich, Putin will sich bei der Wahl vom 4. März die Stimmen der älteren Generation sichern, die, wo auch immer man sich umhört, mit den niedrigen Renten und vor allem mit der staatlichen Gesundheitsversorgung oft unzufrieden ist. Ich bekomme eine kleine Rente von 4.500 Rubeln, umgerechnet rund 130 Franken. Das reicht nicht. Früher in der Sowjetunion war alles besser. Jetzt gibt's kaum Hilfe, ich muss operiert werden, das kostet Geld, uns Alte aber will man nicht. Nach 5 Tagen schon wird man aus dem Spital vertrieben. Die kostenlose staatliche Medizin ist in schlechtem Zustand. Als wir nachts einen Krankenwagen für meine Mutter benötigten, mussten wir zuerst 2 Stunden warten. Dann haben die 2 Frauen der Krankenwagen-Equipe erklärt, sie seien nicht imstande, meine Mutter aus ihrer Wohnung im 9. Stock in den Krankenwagen zu bringen. Schrecklich. Zuerst wartest du 2 Stunden, dann kann die erkrankte Person gar nicht transportiert werden. Gemäß Umfragen sind rund 70% der russischen Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen unzufrieden. Dieses garantiert grundsätzlich jedem Staatsbürger eine kostenfreie medizinische Grundversorgung. Werktätige werden dafür mit relativ hohen Lohnabzügen zur Kasse gebeten. Privilegierte wiederum können es sich zum Teil leisten, sich auf Privatkliniken abzustützen. Auch der prominente russische Kinderchirurg Leonid Roschal, offiziell ein Anhänger von Putin, beklagte sich kürzlich über den Ärztemangel im Land, der in die Zehntausende gehe, und vor allem über die, wie er sich ausdrückte, katastrophale Gesundheitspolitik der Regierung. Überall im Land, so Roschal, seien in jüngster Zeit wichtige Polikliniken geschlossen worden. Es fehle an medizinischen Nachwuchsspezialisten, am Engagement für die Kranken und an einer angemessenen Entschädigung für medizinische Personal. Ärzte in staatlichen Spitälern nämlich sind finanziell meist viel schlechter gestellt als beispielsweise Trolleybusfahrer, Ingenieure, Sekretärinnen, Polizisten oder zum Teil auch Hilfsarbeiter. Dies, so Roschal, beeinträchtige dann auch deren Pflichtgefühl. Die Probleme im russischen Gesundheitswesen seien sehr grundsätzlicher Natur, meinte der anerkannte Gesundheitsexperte und Fachjournalist Valery Panjushkin.
Система здравоохранения в России не работает, потому что ее цель заключается не в том, чтобы лечить людей, а в том, чтобы получать коррупционные деньги.
Das russische Gesundheitswesen habe nicht zum Ziel, die Menschen zu heilen, sondern Korruptionsgelder zu requirieren und zu verteilen. Zum Glück, so Panjushkin, profitiere das Land von Spenden internationaler Hilfsorganisationen und Stiftungen.
В огромной степени недостаток лекарств.
Zum Beispiel von der Stiftung Schenkt ein Leben, die sich für krebskranke Kinder engagiert. Dieses Wohlfahrtsengagement bestimmt einen gewichtigen Teil im russischen Gesundheitswesen. Die Stiftung Schenkt ein Leben verteilt in Russland jeden Monat Medikamente für Kinder im Wert von umgerechnet 2 Millionen Euro. Schlimm, so Panjushkin, sei die Situation nicht nur in den Spitälern, sondern auch, wenn jemand seine letzte Lebenszeit in einem Altenheim verbringen müsse. Ohne die Wohltätigkeitsorganisationen wäre das Altern in Russland absolut grausam. In der 15-Millionen-Stadt Moskau beispielsweise gibt es nur gerade 12 Alterspflegeheime und der Staat kommt hier nur gerade für die Heizkosten und für die Stromrechnung auf. Alle anderen Kosten werden privat von Spendern übernommen. Wladimir Baskinow, Hauptmann und Direktor bei der Moskauer Heilsarmee, lässt im Interview anklingen, dass es große Probleme in der Zusammenarbeit zwischen NGOs und den russischen Behörden gebe. Wäre natürlich sinnvoll, wenn der Staat mit den Hilfswerken wie mit uns besser kooperieren würde. Die Heilsarmee kümmert sich hier in Moskau vor allem um Obdachlose, darum, dass diese, wenn sie erkranken, zu einer angemessenen medizinischen Behandlung kommen. Dabei stehe, so Baskinow, bei den Obdachlosen, die oft auch unter anderen Immun- und Hygienekrankheiten leiden, auch der Kampf gegen Tuberkulose im Vordergrund. Vergleichsweise wenig, nur gerade 4% des Bruttosozialprodukts gibt der russische Staat fürs Gesundheitswesen aus, 14% für den militärischen, für den Rüstungsbereich. Regierungschef Putin hat dann auch diese Woche in einem Artikel in der Rossiiskaja Gazeta eine weitere militärische Aufrüstungsrunde angekündigt. In dieser, der militärischen Frage, so Putin, könne es, Zitat, gar nicht zu viel Patriotismus geben. Im Gegensatz offenbar zu einem für alle russischen Bürgerinnen und Bürger gut funktionierenden Gesundheitssystem.
Das war Peter Gissling über den Zustand des Gesundheitswesens in Russland. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.